Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns an unserem Herzen berührst und dass du uns an die Hand nimmst und dass du uns leitest. Danke, lieber Vater, dafür in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist, dass du dich einladen lässt, wenn wir zu dir kommen und dich rufen. Danke, Heiliger Geist, dass du Dinge genau richtig machst, genau so, wie sie dem Vater gefallen. Wir ehren dich, unser lieber Freund, Heiliger Geist, dass du wirklich ausgesandt worden bist vom Vater, um uns alles zu offenbaren und an alles zu erinnern, was Jesus gesagt hat und was du selbst gesagt hast. Heiliger Geist, hab herzlich Dank, dass du nicht vorhersehbar und nicht berechenbar bist. Hab Dank, Heiliger Geist, dass du das Göttliche wirkst in unserem Herzen, dass du in uns bist und dass du durch uns das in uns schaffst, was dem Vater gefällt. Dass du, Heiliger Geist, in uns das schaffst, was dem Vater gut gefällt. So bitte ich dich, lieber Vater, in Jesu Namen, dass du mir durch deinen Geist auch jetzt die Fähigkeit gibst, dein Wort so auszusprechen, dass es das bewirkt, wozu du es ausgesandt hast. Amen. Ich möchte jetzt ein Thema berühren, worüber wir auch als Leiter, als wir in Schwarzenshof zusammen waren, nachgedacht haben, was Gott lebendig gemacht hat für uns. Am Ende zielt es auch darauf ab, wie können wir kompromisslos nachfolgen. Es gibt einen Bereich im Christsein, wo man Kompromisslosigkeit mit Gesetzlichkeit verwechseln kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir klar sehen können, was es heißt, unserem Herrn kompromisslos nachzufolgen und was es nicht heißt. Ich möchte dazu ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten ein Kindermitarbeitertreffen von unserer Gruppe und da kommen wir auf das Thema, dass es in der Gemeinde hier, FCG Zwickau, ungeschriebene Gesetze gibt, die nie ausgesprochen worden sind, wo aber unter Umständen Leute unter uns meinen, das muss so sein. Und speziell ging es da um das Thema Weihnachten. Kindermitarbeiter von uns hatten voriges Weihnachten so eine kleine Krippe gebastelt im Schuhkarton. Und andere Leute, die das mitbekommen haben, reagierten darauf sehr verunsichert, ob man das denn darf. Und das hat uns bewogen, darüber mal näher nachzudenken. Gibt es das, dass wir ungeschriebene Gesetze haben? Und wenn ja, auf welcher Grundlage stehen die? Also ich glaube, es gibt solche ungeschriebenen Gesetze. Darauf stößt man, wenn man etwas tut, was diesem ungeschriebenen Gesetz nicht entspricht. Dann merkt man, dass es das Gesetz gibt. Vorneweg eigentlich nicht. So. Und das war ein Ausgangspunkt, dass ich mich in Gottes Wort damit beschäftigt habe, wie können wir richtig handeln oder wie gehen wir mit solchen Sachen oder mit solchen ungeschriebenen Gesetzen um. Also zum Beispiel solche Gedanken, die einen kommen, eigentlich denke ich, das darf man nicht. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich denke, das darf man einfach nicht. Alles Dinge, die in Gottes Wort keine klare Grundlage finden, wo in Gottes Wort keine klare Richtlinie gegeben ist. Das sind Bereiche, die offen und anfällig sind für ungeschriebene Gesetze. Es gibt in Gottes Wort so ganz klare Dinge, dass niemand zu Jesus kommen kann, außer dass er zu ihm umgekehrt ist und seine Schuld bekannt hat und vergeben bekommen hat. Es gibt klare Richtlinien in Gottes Wort in Bezug auf Unzucht. Es gibt ganz klare Richtlinien in Bezug auf Liebe, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, dass wir unseren Herrn über alles stellen sollen. An dieser Stelle ist Gottes Wort unmissverständlich klar. Und dort ist unsere Kompromisslosigkeit gefragt. Und dann gibt es in unserem täglichen Leben viele, viele Situationen, die in Gottes Wort nicht klar angesprochen sind, wo wir irgendwie herausgefordert sind, das, was in Gottes Wort als Richtlinie gegeben ist, in unserem Alltag konkret umzusetzen. Und dort sind wir geneigt, menschlich gesehen, nach Sicherheit zu streben. Wir wollen es ja richtig machen. Wir sind geneigt, nach uns innerliche Regelwerke aufzubauen, wo wir dann sagen können, ja Gott, ich habe das jetzt alles so und so gemacht, also weiß ich, dass ich richtig bin, deswegen kannst du mir auch keinen Vorwurf machen. Und das steckt eigentlich hinter all dem Suchen nach detaillierten Regeln für viele Alltagssituationen. Dahinter steckt ein Gottesbild, wo ich versuche vorzubauen, dass mir da Gott keinen Vorwurf machen kann. Und das sind Bereiche, die in Knechtschaft führen und wo Jesus uns davon befreit hat. Von diesen Bereichen sollen wir in Freiheit leben. Also alles, was aus dem Gedankengang geboren ist, und ich habe mich dabei selber entdeckt, ich bin da nicht von Natur aus frei davon. Ich möchte es richtig machen, so kann mir Gott keinen Vorwurf machen. All das kommt aus einem Gottesbild, wo dahinter steht, ich kenne einen Gott, der nach Fehlern sucht und sagt, ha, hier habe ich dich erwischt. Siehst du? Hier habe ich dich festgenagelt. Hier warst du daneben gewesen. Und das wollen wir gerne nicht, also versuchen wir, Regeln und Handlungsanweisungen für uns zu erfinden, um den Punkt ausschließen zu können, dass Gott uns einen Vorwurf macht. Und alles, was aus dieser Motivation geboren ist, ist nicht vom Heiligen Geist. Gottes Wort sagt sogar, dass das Sünde ist, was wir aus dieser Motivation geboren tun, weil dahinter ein Gottesbild steht, was verlogen ist. Unser Gott ist mächtig, er ist ehrfurchtgebietend, er ist konsequent, er richtet, er liebt. Gott ist Leben, Gott ist unser lebendiger Gott, Gott ist kein Gesetz und Regelwerk. Und wenn wir unseren Gott kennen als der, der er ist, dann haben wir Ehrfurcht vor ihm in unserem Herzen und leben aus der Beziehung heraus mit ihm in unserem Alltag und treffen Entscheidungen, die aus der Beziehung mit ihm geboren sind. Die Alternative dazu wäre, ich habe ein Gottesbild, was aus Regeln besteht und ich versuche alles richtig zu machen und dann kann ich gelassen sein, ich habe ja alles richtig gemacht. Und der Versuch, das zu tun, kommt aus unserem menschlichen Versuch, uns selbst zu erlösen. Wenn ich aber weiß, dass ich allein durch Jesu Opfer erlöst bin, dann lasse ich diesen Versuch. Und dann suche ich die Beziehung und sage, Jesus, wie bist du? Und wenn ich weiß, wie Jesus ist, dann handle ich so, wie er denkt, nach seiner Denkweise, nach seinem Herzen. Und in Gottes Wort ist das auch ganz klar beschrieben. Und ich möchte da mal anfangen mit, ich habe das so ein bisschen überschrieben, es gibt einen Bereich, wo ungeschriebene Gesetze in unserem Herzen unabdingbar sind. Und das ist der Bereich, dass wir die Denkweise unseres Gottes in unserem Herzen kennen. Und dann gibt es den Bereich, wo diese ungeschriebenen Gesetze falsch sind, in dieser menschliche Unabhängigkeit von Gott führen, alles richtig zu machen oder alles richtig machen zu wollen. Eine Sache, eine Art und Weise zu leben, die Pharisäer bis zur letzten Konsequenz versucht haben durchzuziehen. Und die Frucht davon war, dass sie Jesus nicht erkannt haben. Die Pharisäer haben es bis zum Detail gelebt, auch mit Selbstkasteiung. Ich denke nicht, dass sie immer sehr viel Freude dabei hatten, bei dem, was sie getan haben. Sie haben selbst dafür gelitten, für ihre eigenen Gesetze. Und die Frucht daraus war, sie haben Jesus nicht erkannt. Es war ihnen unmöglich, Jesus als Sohn Gottes zu erkennen, obwohl sie Gottes Wort buchstäblich genau genommen haben. Und das soll uns irgendwie ein Bild verdeutlichen, was Gott will und was er nicht will. Jesus hat den Pharisäern gegenüber härteste Worte gebraucht und hat jemanden, der zum Tod am Kreuz verurteilt war und gesagt hat, zu dem anderen, der auch zum Tod verurteilt war, hör auf mit Spotten, dieser ist gerecht, der ist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, ich sag dir, du wirst mit mir heute zusammen im Paradies sein. Und die Pharisäer hatte er als Schlangen, als Otternbrut, als übertünchte Gräber bezeichnet. Deswegen brauchen wir in unserem Herzen eine Unterscheidung davon, wie können wir Gott gefallen und wie nicht. Und in vielen, vielen Alltagssituationen kommen wir gar nicht dazu, nachzudenken, wie muss ich denn das jetzt richtig machen? Jetzt muss ich mal überlegen, wie steht das jetzt in Gottes Wort? Wie muss ich mich jetzt verhalten? Mein Kind möchte einen bestimmten Film angucken. Wie ist es im Nachschlagwerk? Ist dieser Film aufgeführt? Ist er erlaubt von Gott oder ist er nicht erlaubt? Wenn wir auf diese Art und Weise versuchen zu leben, leben wir am Ziel vorbei. Wir müssen Gott kennen. Und wir sind in unserem Alltag 1000 Entscheidungen jeden Tag gegenübergestellt, wo wir solche Entscheidungen treffen müssen. Und wir brauchen etwas in unserem Herzen, was in uns eine sichere Intuition bewirkt, wo wir aus unserem Herzen heraus wissen, das ist richtig und das ist falsch. Wir müssen zu vielen Dingen Ja oder Nein sagen in unserem Alltag. Und wir brauchen eine Quelle, woraus wir die Kraft für die Entscheidung schöpfen. Und diese Quelle ist der Heilige Geist in unserem Herzen und diese Quelle ist das Gesetz Gottes in unserem Inneren, in unserem Herzen. Ich möchte da mal zuerst aus dem ersten Johannesbrief im Kapitel 2 vorlesen. Ab Vers 27. Im Prinzip gehört es von ab Vers 18. Ich lese von Vers 18 bis 27 in Auszügen. Da steht: Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Vers 24 weiter: Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und jetzt Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Ich finde, dieser Vers ist gewaltig und dieser Vers besorgt, dass in uns durch die Salbung des Heiligen Geistes eine Sicherheit wohnen kann, durch die wir richtige Entscheidungen treffen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Ich weiß, dass dieser Vers von Menschen missbraucht wird, die nach ihrem eigenen Gutdünken und unabhängig von jedem anderen ihr eigenes Gedankengebäude von Glauben verteidigen. Das ist damit nicht gemeint. Wenn wirklich die Salbung des Heiligen Geistes in uns antreibt, wird sie uns niemals in Unabhängigkeit von anderen Geschwistern führen oder wird uns niemals dahin führen, das Leben in Jüngerschaft abzulehnen. Es gibt Menschen, die diesen Vers für ein Leben außerhalb von Jüngerschaft missbrauchen. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist eine Tatsache. Aber was der Heilige Geist durch diesen Vers sagt, ist, dass in uns der Heilige Geist ein richtiges Gewissen, eine richtige Art zu glauben und zu denken herstellen kann, durch die wir dann treffsicher richtige Entscheidungen treffen. Und das ist ganz wichtig, dass wir dem Raum geben, dass wir auch Gott bitten, dass er das in uns schafft. Weil wir für viele, viele Situationen, vor die wir gestellt werden, keine Anleitung haben, wie wir denn genau das jetzt richtig machen sollen. Wir brauchen ein inneres Zeugnis vom Heiligen Geist, was richtig und falsch ist. Und da möchte ich weitergeben zu Jeremia im 31. Kapitel. Ab Vers 31. Da steht: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Ich möchte das nochmal lesen. Sondern das ist der Bund, im Vers, ab Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Das ist das Zeugnis vom Heiligen Geist in unserem Inneren. Das ist das, was auch im 1. Johannes 2, Vers 27 steht. Die Salbung lehrt euch alles. Das ist die Entsprechung in der Prophetie von Jeremia. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und aus dem Psalm 119 wissen wir, dass wenn Gott selber von seinem Gesetz spricht, meint er nicht dieses menschengemachte Regelwerk, sondern meint seine Denkweise. Er meint sein Herz. Er meint seine Art und Weise, wie er ist. Das, was durch Mose dann gegeben wurde, ist nur ein Teil, nur eine vorübergehende Entsprechung von dem, was Gott eigentlich will, was Gott an sich vorgehabt hat, was er durch Jesus verwirklicht hat. Und wir sind jetzt auf der Seite von dem neuen Bund, wo hier steht, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz in uns, was vom Heiligen Geist bewegt wird, wodurch wir richtig entscheiden können nach dem Herzen Gottes. Gott möchte, dass wir ihn kennen und dass wir richtig entscheiden aufgrund seiner Person, eine Entscheidung treffen, die seiner Persönlichkeit entspricht. Und das fordert uns heraus, dass wir ihn suchen. Das Leben und das Suchen nach Handlungsanweisungen in jedem Detail führt letzten Endes im Herzen zu einer Unabhängigkeit von Gott und zu einer Abhängigkeit von Regelungen. Und wenn ich darauf verzichten möchte und nach dem Wort Gottes leben möchte, bin ich herausgefordert, dass ich Gott suche und ich werde nicht richtige und gute Entscheidungen treffen können, ohne beständig meinen Herrn zu suchen. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir in dieser Abhängigkeit von ihm leben. Und das ist auch das, warum die Pharisäer gescheitert sind. Sie lebten einen Glauben, der unabhängig von dem Gott ihres Glaubens war. Sie lebten einen Glauben, der abhängig war von ihrer menschlichen Leistung. Deswegen konnten sie Jesus nicht erkennen. Und Jesus lebte ein Leben auf der Erde in totaler Abhängigkeit von seinem Vater. Er sagte, ich kann nichts tun, außer dass ich das meinen Vater tun sehe. Jesus hatte keine Handlungsanweisung für sein Leben. Ich denke nicht mal für die nächste Stunde. Er lebt in einer extremen Abhängigkeit von seinem Vater. Und das lebte er gerne, weil er seinen Vater kannte und wusste und weiß, wie gut er ist. Das machte es Jesus möglich, diese Schritte zu gehen bis zu seinem Tod, bis zu seinem Opfertod. Jesus hatte nicht die aufgeschriebenen Evangelien, nach denen er gelebt hatte. Er wusste, dass Gottes Wort durch ihn erfüllt wird. Er hat oft gesagt, dass die Schrift erfüllt wird. Und oft gibt's auch Kommentare von denen, die das aufgeschrieben haben, damit die Schrift erfüllt wird. Er lebte in dem Bewusstsein dessen, was Gott will. Und kam in Situationen, wo er erkannt hat, ja, jetzt ist die Situation, wo dieses Wort erfüllt wird. Er hatte wirklich nicht die Evangelien als Lebensanleitung. Und das verunsichert unser menschliches, natürliches Fleisch. So eine Art Leben ist eine Verunsicherung für den natürlichen Menschen. Und diese Verunsicherung ist wichtig und ist nötig, damit wir unsere Abhängigkeit bei unserem Gott suchen und nicht in Regelungen. Und in dieser Abhängigkeit kann und will ich nur leben, wenn ich Gott vertraue und wenn ich ihn liebe. Wenn ich ihm nicht vertraue, Jemand, dem ich nicht vertraue, von dem mache ich mich definitiv nicht abhängig. Und auch jemand, dem ich nicht liebe, von dem mache ich mich auch nicht abhängig. Also das Leben nach dem Wort Gottes, entgegengesetzt von dem Leben nach detaillierten Regelungen in jeder Alltagssituation, erfordert Vertrauen und Liebe und fordert uns heraus, unseren Herrn zu kennen, zu suchen und zu lieben. Möchten wir uns jetzt mal angucken, was Jesus zu Geboten sagt, in Matthäus 22, Vers 34 bis 40. Dem geht voraus, dass die Sadduzäer Jesus eine Frage gestellt haben, um ihn irgendwie herauszufordern, und Jesus hat eine Antwort gegeben, wo es ihnen die Sprache verschlagen hat. Die Sadduzäer und die Pharisäer, die waren Konkurrenten und Feinde. Jetzt Matthäus 22, ab Vers 34. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Welch ein Unterschied ist hier zu sehen. Es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Regel? Und Jesus antwortet und sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Lieben ist nicht Einhalten von Regeln. Lieben ist eine beständige Tätigkeit, ein beständiges, die Nähe des anderen suchen. Wenn ich jemand liebe, dann suche ich seine Nähe. Das ist das allererste, was ich mache, wenn ich jemand liebe. Jemand, den ich nicht liebe, dem gehe ich aus dem Weg. Und jemand, den ich liebe, dessen Nähe suche ich. Deswegen ist das erste Gebot, was Gott von uns möchte, dass wir ihn suchen, dass wir gerne in seiner Nähe sind. Welch für ein Gebot ist das? Er möchte, dass wir so gerne bei ihm sind, wie ein Kind von uns gerne auf unserem Schoß ist und sich drücken lässt. Das hat Gott uns als Gebot gegeben, dass wir ihn lieben, dass wir seine Nähe und seine Gegenwart suchen. Jetzt möchte ich ein Stück detaillierter darauf eingehen, was das eben für die ganzen Alltagssituationen bedeutet, wo wir in Situationen sind, wo wir keine klare, richtige, genaue Anleitung aus Gottes Wort haben können. Ich möchte es ein Stück durch verschiedene Bibelverse aus dem Neuen Testament und aus Briefen ausbauen, weil zum Beispiel unser Thema Weihnachten ist ja ein Thema, was in Deutschland ist es eins der größten kirchlichen Feste. Und wir, die wir aus dem kirchlichen Rahmen herausgegangen sind und dem Herrn nachgefolgt sind in das Neue hinein, was er mit uns tun möchte, standen auch vor der Frage, was machen wir denn nun mit Weihnachten? Und ich denke, die Antwort darauf ist sehr individuell. Jede Familie macht das ein Stück anders. Und das ist gut und das ist richtig so. Dass wir hier als Gemeinde keinen speziellen Weihnachtsgottesdienst feiern, liegt daran, dass wir gesagt haben, wir preisen unseren Herrn, wir glauben dem Inhalt, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen, dass er als Kind geboren wurde, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Wir glauben diesem gewaltigen Ereignis, dass er als ein Mensch geworden ist, und wir freuen uns darüber. Und das tun wir so oft wir nur können. Wir sehen keinen Anlass, dass es irgendwie eine geistliche Bedeutung hat, dieses Fest speziell zu dieser Zeit zu feiern. Genauso wenig ist es aber verboten, dieses Fest zu feiern und sich als Familie an Jesu Geburt zu freuen, den Kindern Geschenke zu machen, dass wir es uns gemütlich machen, dass wir uns an den guten Dingen freuen, die Gott uns gegeben hat, dass wir eine gute Atmosphäre in unserem Haus schaffen, dass wir eine Zeit von Ruhe und von Gemeinschaft als Familie miteinander haben. Das will Gott und das gefällt unserem Herrn. So. Und es gab Situationen in den Gemeinden, die angefangen haben zu glauben und aus den jüdischen Traditionen ausgebrochen sind oder aus ihren heidnischen Traditionen ausgebrochen sind, gab es viele Fragen zu klären. Es gab unheimlich viele Fragen zu klären. Ich lese mal ein paar Abschnitte aus dem Kolosserbrief zum Beispiel. Schlagt mal bitte mit auf Kolosser 2, Vers 16 bis 23. Ich lese ab Vers 14 schon, da steht, er hat den Schuldschein gegen uns ausgelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Schabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist. Nach den Geboten und Lehren der Menschen, das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Also dort ist das zusammengefasst in Gottes Wort, was ich schon angefangen habe zu erklären. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Schabbats. Wir haben schon am Anfang unserer Gemeindezeit ziemlich viele ungläubige Gesichter gesehen. Was, ihr feiert nicht Weihnachten? Na und? So richte euch niemand betreffs einer Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Schabbats. Das Gegenteil wiederum, andere sagen, Weihnachten kommt aus heidnischem Ursprung, das darf man nicht feiern. Wieso nicht? Versteht ihr? An dieser Stelle brauchen wir das Wissen, was Gott gefällt. Es wäre weder richtig zu sagen, wir müssen unbedingt Weihnachten feiern, weil Gott uns dann böse ist, dass wir die Geburt seines Sohnes nicht genug gewürdigt haben. Das ist falsch. Genauso falsch ist es, man darf nicht Weihnachten feiern, weil das ist vom Ursprung her ein heidnisches Fest. Wenn ich zu der Zeit, wenn alle Weihnachten feiern, mich freue, dass Jesus geboren ist, ist das meine Freiheit und darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Wenn ich meinen Kindern Geschenke mache, weil ich weiß, die freuen sich drüber, dann ist das gut und dann ist das richtig. Und wenn wir an Jesu Geburt denken zu dieser Zeit, dann ist das total gut und richtig und legitim und ein Grund zur Freude und ein Grund zum Feiern in unseren Familien. Versteht ihr, es gibt in Gottes Wort diesbezüglich keine Regel. Also müssen wir entsprechend unserem Herzen handeln. Und wenn wir aber Gott nicht kennen, wird es an dieser Stelle schwierig. Dann versuchen wir eine Regel aufzustellen und dann führt das dazu, dass wir diese Regel auch auf andere anwenden. Und das dieser ganze Bereich der Dinge, wo Gott keine Regelungen festgelegt hat und uns nach unserem Herzen entscheiden lässt und auch sich über unsere Entscheidungen freut. Dieser Bereich dient nicht dazu, dass ich diese Regel oder diese Schlussfolgerung, die ich für mich selber gezogen habe, dem anderen zur Regel mache. An dieser Stelle beginnt die Gesetzlichkeit. Das Leben nach Regelungen und Gesetzen. Also, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Schabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Ich möchte es nochmal so ausdrücken. Gott möchte, dass wir in Freiheit leben. Und ich glaube, für manche unter uns ist es eine Befreiung, nicht mehr jeder erzgebirgischen Tradition folgen zu müssen, die um das Weihnachtsfest herum gestaltet wird. Ich habe davon jedenfalls gehört. Und das ist doch herrlich. Gott möchte doch, dass wir in Freiheit kommen. Und es gibt auch um diese Sache herum viele okkulte Traditionen, die Gott wirklich ein Gräuel sind. Es gibt eine Grenze zum Okkulten, die in solchen Traditionen, wo solche okkulten Traditionen und okkulten Bestandteile in Traditionen eingebaut worden sind, was Gott ein Gräuel ist. Und wir brauchen und dürfen das nicht machen. Da haben wir Freiheit, absolut. Und es gibt auch eine Grenze der Gotteslästerung in Bezug auf Darstellung von Dingen, wie zum Beispiel Engel als dickärschische, pausbäckische Wesen dargestellt werden. Das ist, glaube ich, Gotteslästerung, diese Darstellung von Engeln. Aber so hat jeder, muss jeder, wenn er Gott kennt, muss wissen, Herr, wie empfindest denn du mit Dingen? Wie empfindest denn du über verschiedene Sachen? Und dementsprechend brauchen wir eine Richtlinie, nachdem wir von unserem Herzen her Gott gefallen. Und speziell um das Weihnachtsfest, darum geht es darum, dass Gott uns in Freiheit führt. Und persönlich genieße ich das sehr, dass wir das als Familie so machen können. Wir lesen einen Text über Jesu Geburt am Heiligabend und freuen uns wirklich drüber, dass das so ist. Und das ist schön. Das macht richtig Spaß. Wir singen Lobpreislieder zusammen und essen schön zusammen und machen das mit Freunden zusammen. Wir haben jetzt auch von unserer Verwandtschaft her nicht den Druck, dass das unbedingt mit Verwandtschaft sein muss. Und wenn ich das jetzt so von uns erzähle, wir laden Freunde ein, wir lesen Gottes Wort, wir freuen uns wirklich drüber, wir haben Lobpreis zusammen, die Kinder beten mit und dann essen wir schön zusammen. Und wir in unserer Familie haben das so geregelt, dass wir am Tag drauf dann früh nach dem Frühstück, wenn wir dazu noch in der Lage sind, was zu essen, dann unsere Geschenke auspacken und uns über die Geschenke freuen. Mir war es irgendwie ein Anliegen, oder uns beiden war es ein Anliegen, dass wir die Botschaft von Jesu Geburt nicht unmittelbar mit den Geschenken zusammenhängen. So, und wenn ich das jetzt sage, könnte man als ungeschriebenes Gesetz auf die Idee kommen, ach so ist es jetzt richtig, dann machen wir das auch so. Bitte nicht. Versteht ihr? Darum reden wir, da wird's praktisch. Das ist unser persönliches Ding gewesen. Wir haben, als die Verena geboren war, unser erstes Kind, haben wir überlegt, irgendwie müssen wir mit Weihnachten was anstellen, was für uns als Familie Sinn macht. Und wir sind auf diese Idee gekommen, das so zu machen. Und freuen uns da richtig drüber. Und auch unsere Kinder. So, jemand anders sagt, oh, ich liebe diese Gemütlichkeit am Heiligabend. Und gerade das Geschenke auspacken ist für mich die Erinnerung, wie schön das ist, so ein Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit und von Freude. Die Kinder freuen sich dran. Wir machen das so. Macht das so. Versteht ihr? An dieser Stelle gibt es in Gottes Wort überhaupt keine Regel und keine Einschränkungen, überhaupt nichts. Das kann jeder machen, wie er will. Und wie er sich freut, wie er es schön findet und wie er Freude dabei hat und auch Freude an Gott hat. Was Gottes Wort nicht vorsieht und was Gott nicht möchte, dass wir uns Zwängen unterwerfen an dieser Stelle. Dass wir zur Verwandtschaft gehen müssen und dass Drohungen über uns hereinbrechen, wenn wir da nicht ein gewisses Ritual einhalten. Oder auch innerlich wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn das nicht in gewissen Ablauf hat. Dann fängt es an, Knechtschaft zu werden, von der uns Jesus befreit hat. Und wenn wir uns an Lichterketten und Schwibbogen freuen und dankbar dafür unserem Herrn sind, dann stellen wir Schwibbogen ins Fenster und hängen uns Lichterketten rein. Und wenn uns das alles nervt als Kitsch, dann machen wir es eben nicht. Versteht ihr? Es gibt dort keinerlei Pflicht und Notwendigkeit von Gottes Wort. Und der eine, der die Lichterkette raushängt, ist nicht frommer als der es nicht macht und auch nicht umgedreht. Und an dieser Stelle sind wir geneigt zu gucken bei dem anderen, wie mache ich das jetzt richtig? Und an dieser Stelle wird es praktisch, dass wir sagen, Herr, wie bist du? Was entspricht deinem Wesen? Und Freude entspricht auf jeden Fall Gottes Wesen. Also lasst uns das tun, was Gott Freude macht. Wir hatten, als unsere Kinder ganz klein waren, da auch mal Girlanden durch die Wohnstube gezogen zu Weihnachten. Gut. Aber wirklich, das Wichtigste ist, dass wir sagen, Herr, ich freue mich an dir und ich genieße das, was du mir geschenkt hast. Und so verhalten wir uns, dass es dem Charakter und dem Wesen unseres Herrn entspricht. Alles, was wir, wenn jetzt jemand sagt, okay, es haben Leute gesagt, eine Fichte in der Wohnstube stellen, ist ein okkulter Brauch, deswegen mache ich das nicht. Aber ich hätte es doch so gern. Das ist nicht die Freiheit, in die uns Gott führen möchte. Wenn Jesus sagt, wenn du sagst, oh, ich freue mich darüber, dass es im Winter Bäume mit grünen Nadeln gibt und ich freue mich, dass ich da Licht anmachen kann und ich finde das so super, ich danke dir, Jesus, dafür, dann ist das okay. Versteht ihr? Gott sagt, im Galaterbrief steht, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Und diese Freiheit besteht darin, dass wir ihn kennen. Jesus dachte nie in dieser Kategorie von Regeln und Gesetz, sondern er dachte und lebte immer in der Kategorie, wie gefalle ich dir, mein Vater? Wie bist du? Wie denkst du? Was ist dein Charakter? Es gibt noch viele andere Beispiele, wo es die Suche nach Regeln und Gesetzen gibt. Ich möchte einen Text lesen aus dem Römerbrief, in Kapitel 14. Brief von Paulus an die Römer, im Kapitel 14. Das ist ein recht langer Text, ich lese ihn aber doch im Gesamten vor, weil der auch um diese Thematik herum das besorgt, was der Heilige Geist ausdrücken möchte. Da geht es, in den ersten Gemeinden ging es ganz viel, was darf ich essen und was darf ich nicht essen. Und wenn wir an die muslimische Welt denken, spielt es auch eine ganz große Rolle, was man essen darf und was man nicht essen darf. Und im jüdischen Glauben haben sich viele, viele Dinge um Essen herum gestaltet und die Gebote, die Gott für Essen gegeben hat, wurden extrem wichtig geachtet und es wurde viel, viel darum herumgebaut, bis dahin, dass es eine Milch- und eine Fleischküche gegeben hat. Weil im Wort Gottes einmal geschrieben wurde, du sollst das Böcklein, das Jungtier, nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Ich kann mir vorstellen, das heißt, du sollst es nicht schlachten, bevor es nicht mehr gestillt wird, bevor es nicht mehr gesäugt wird. Und da wurden Gesetze draus gemacht, die zu Wirtschaftszweigen geführt haben, nämlich zu verschiedenen Milch- und Fleischgeschirr. So. Und in dieser Kultur sind Leute Gemeinde geworden und haben angefangen, Jesus nachzufolgen. Da waren das ganz brennende existenzielle Fragen. Was darf ich jetzt essen und was darf ich jetzt nicht essen? Und ich glaube, wir können das auch übertragen auf viele andere Situationen heutzutage. Was darf ich mir in die Wohnung stellen und was nicht? Ich möchte nicht auf jeden Vers in dem Kapitel eingehen, weil es gibt auch Verse, die ich selber nicht im vollen Umfang richtig offenbart bekommen habe und kenne, aber es gibt Dinge, die offenbar und klar sind und darüber wollen wir nachdenken. Römer 14, da steht, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richtet den nicht, der ist. So simpel ist das. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, also einen Tag wichtiger als den anderen. Der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir alle werden vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Oder mit Ärgernis ist gemeint, kein Anstoß zur Sünde. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Nur dem, der etwas als unrein oder gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer an diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und das ist ein Kernvers für den Umgang mit solchen Sachen. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Alles, was ich nicht aus dem Vertrauen zu Gott heraus tue, sondern aus Angst, er könnte mich bestrafen, wenn ich eine seiner Regeln nicht eingehalten habe, ist Sünde. Wenn also jemand der Meinung ist, ich darf kein Schweinefleisch essen und ist in seinem Herzen davon überzeugt und er isst Schweinefleisch, ist es Sünde für ihn, obwohl es von Gottes Wort klar ist, dass es keine Sünde ist. Er macht es für sich selbst zur Sünde, weil er diese Regel in seinem Leben aufrechterhalten hat. Ich glaube, Gottes Wort geht sogar so weit, wenn wir ihn suchen, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir uns hier versammeln, aus der Motivation heraus, ich mache ja alles richtig, damit er mir keinen Vorwurf machen kann, dann ist das Sünde, weil es nicht aus Glauben und Vertrauen geboren ist, sondern aus Angst und aus Knechtschaft. Gott möchte, dass wir ihn lieben und dass wir die Dinge, die wir tun, aus Liebe zu ihm tun. Ich glaube auch, für alles in unserem christlichen Leben braucht es ein gewisses Maß an Disziplin, dass wir uns aufmachen und das Buch aufschlagen und in der Bibel lesen. Dazu braucht es Disziplin. Und Gottes Geist ist ein Geist von Disziplin. Aber die Disziplin ist nur ein Hilfsmittel für das Eigentliche, und das ist Beziehung. Das Eigentliche, worauf Gott hinaus will mit uns, ist Beziehung, Leben mit ihm, in jeder Alltagssituation. Ich möchte einen weiteren Text lesen in diesem Bereich, im 1. Korinther 8. Da geht es speziell um Götzenopferfleisch. Es wurde zu der damaligen Zeit sehr viel Fleisch verkauft, was daher stammte, dass Tiere für die damaligen Götzen geschlachtet wurden. Und das Fleisch haben die Götzen ja logischerweise nicht selber aufgegessen. Das wurde dann auf dem Markt verkauft. Und die Frage war, dürfen wir das als Kinder Gottes essen oder dürfen wir das nicht essen? Paulus schreibt an die Korinther, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Vers 13 weiter. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Also auch da ist die Aussage, dass es keinerlei Reglementierung gibt in Bezug auf das, was wir essen dürfen von Gott. Wir dürfen alles essen. Es gibt eine Einschränkung, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der deswegen Gewissensbisse bekommen würde, wenn er etwas Spezielles isst, oder ich gehe gleich weiter darauf hin, etwas, zum Beispiel Alkohol trinkt, dann verzichte ich darauf. Das ist das, was Gottes Geist der Gemeinde als Anleitung gibt. Weil ich möchte, dass mein Bruder nicht in seinem Gewissen belastet wird durch eine Freiheit, die ich von Gott habe. Also es gibt weder, in Gottes Wort gibt es, kommt es nicht vor uns auch nicht zugelassen, dass ein Weg, den ich gefunden habe, mit einer speziellen Sache umzugehen, ich zur Regel mache für den anderen. Insofern es natürlich in Gottes Wort dafür keine klare Anleitung gibt. Und wenn ich eine Freiheit habe aus Gottes Wort und mit großer Freiheit Schweinefleisch esse, darf ich denjenigen, der dabei ein schlechtes Gewissen hat, nicht zwingen, das auch zu tun. Und umgedreht darf er mir nicht ein schlechtes Gewissen machen dafür, dass ich das tue. So ist das, das schreibt Paulus an die Gemeinde. Und im Bereich, mit dem wir als Gemeinde zu tun haben, ist das Thema Alkohol. Gerade Axel ist viel in Osteuropa und noch weiter im Osten unterwegs. Und dort ist eine Tatsache, dass viele Leute aus Alkoholismus von Gott gerettet worden sind. Und für jemanden, der aus Alkoholismus von Gott gerettet wurde, ist das Sinnbild für das alte Leben Alkohol trinken. Und logischerweise das Sinnbild für das neue Leben kein Alkohol trinken, obwohl es in Gottes Wort dafür kein Gebot gibt. Und ich würde Unrecht tun, wenn ich ihn dazu zwinge, Wein zu trinken, weil Jesus das erlaubt hat. An dieser Stelle gilt, dass Gott sein Gewissen achtet. Er wiederum darf es mir nicht zum Gesetz machen, kein Alkohol zu trinken, weil in Gottes Wort Jesus zu Wein verwandelt hat, weil Paulus Timotheus den Tipp gegeben hat, ab und zu etwas Wein zu trinken, damit es ihm körperlich besser geht. Versteht ihr? Gottes Wort steht Alkohol gegenüber nicht mit verboten, sondern mit dem richtigen Gebrauch. Genauso geht es zum Beispiel mit dem Thema Fernsehen. Ich denke, sehr viele von unserer Gemeinde haben keinen Fernsehanschluss. Wenn aber jetzt jemand einen Fernsehanschluss hat und ab und zu eine Sendung anguckt, darf ich nicht sagen, das darfst du nicht, weil ich das nicht so mache. An dieser Stelle gilt auch Gottes Wort, was gefällt Jesus, wie liebe ich ihn. Und wenn wir die Fernsehprogramme die Zeit mit Jesus rauben und die Zeit der Gespräche mit Familie rauben, dann lasse ich das einfach sein und wir persönlich haben das auch so gemacht, wir haben keinen Fernsehanschluss in Betrieb. So, aber wenn jemand einen Fernsehanschluss in Betrieb hat und hin und wieder was anguckt, ist es keine Sünde. Nur weil ich das anders mache. An dieser Stelle gilt das Wort, dass man so handeln soll, wie man vor Gott ein gutes Gewissen hat. Es gibt, da möchte ich jetzt auch weiter daraus vorlesen, im 1. Korinther 6, Vers 12 bis 20. Noch eine weitere Erklärung zu diesem Thema. 1. Korinther 6, Vers 12, da steht: Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und das ist der Schlüssel generell mit dem Umgang mit jeder Sache, wo Gottes Wort keine klaren Richtlinien gegeben hat. Das betrifft unsere Freizeit, das betrifft den Genuss von Essen, das betrifft den Genuss von Trinken, das betrifft den Genuss von Unterhaltung, das betrifft den Genuss von Freizeitaktivitäten, das betrifft Sport, das betrifft jeden Lebensbereich, wo Gott einfach uns einen Raum zur freien Entscheidung gegeben hat. Da steht: Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist das, das Kriterium, ob eine Sache gut oder falsch ist, ist: Beherrscht sie mich in meinem Leben oder beherrscht sie mich nicht? Und an dieser Stelle müssen wir ganz simpel ehrlich für uns selbst sein. Es kann sein, dass jemand sagen muss, ich muss meinen Internetanschluss kappen, weil mich die Sache so extrem beherrscht und ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich bin zu schwach, das unter Kontrolle zu haben. Ich gefalle Jesus, indem ich diesen Anschluss kappe. So, das würde in keiner Weise bedeuten, dass Internet schlecht ist, dass man damit nicht umgehen darf, dass man keine Webseiten angucken darf, dass man sich nicht was angucken darf, was reine Unterhaltung und Zerstreuung ist. All das dürfen wir. Aber nichts davon darf uns beherrschen. Das ist das, was Gottes Wort zu diesen Themen sagt, wo nicht wie im Bereich von Unzucht zum Beispiel klare Richtlinien sind. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und ich kann richtig damit umgehen, wenn ich weiß, was dient in meiner Beziehung zu meinem Herrn. Was gefällt ihm? Ich will ihn lieben und ich freue mich an allem, was er mir schenkt. Ich verachte nichts um der Sache willen, sondern ich ziehe eine Grenze in Bezug auf den Stellenwert, den eine Sache hat. Und so gibt es aus der Geschichte eines Menschen heraus sehr viele verschiedene Dinge. Ich glaube, es gibt für jeden von uns einen Punkt, wo etwas einen zu hohen Stellenwert hatte. Und an dieser Stelle sind wir besonders klar und konsequent eine Grenze zu ziehen. Bei jemand anders ist es ein anderer Punkt, der einen zu hohen Stellenwert hatte und erst dort klarer und steckt die Grenze weiter weg. Zum Beispiel auch, was wir unter Thema als Gemeinde, in der Gemeinde als Thema hatten, darf ich einen Kredit nehmen oder nicht? Ist auch ein Bereich, wo Gottes Wort keine Festlegungen getroffen hat. Und auch an dieser Stelle bedeutet, müssen wir Gott kennen, müssen wir sagen, Herr, bist du an erster Stelle in meinem Leben? Ja, dann darf ich einen Kredit nehmen. Oder ist etwas, was ich haben will, mein Gott? Dann ist es falsch, einen Kredit zu nehmen, um das zu finanzieren. Es kommt auf mein Herz und meine Herzenshaltung zu meinem Herrn an. Und das entscheidet darüber, ob etwas, was ich tue, richtig oder falsch ist. Die Motivation, mit der ich etwas mache. Und es kann sein, jemand ist echt in Abhängigkeiten gekommen durch das Nehmen von Krediten und Dinge finanzieren, die nicht refinanzierbar sind, als einen Strudel reingeraten, in eine Gebundenheit gekommen. Und es kann sein, dass es für diesen Menschen absolut tabu ist, jemals wieder einen Kredit aufzunehmen. Das heißt aber nicht, dass es generell von Gott verboten ist. Es kommt echt darauf, unsere eigene persönliche Geschichte an, dass wir Jesus gefallen. Oder es gibt Leute, die im Okkultismus stark verstrickt werden und die da rausgerettet werden von Jesus, für die eine gewisse Symbolik, die für eine Symbolik von Dingen eine viel höhere Sensibilität haben, als jemand, der mit diesem Thema nie in Berührung ist. Ich weiß und ich glaube das auch, es gibt Sachen und Symbole, die wir nicht verwenden dürfen, weil sie ganz klar gegen Gottes Wort sind, weil sie ganz klar okkulte Handlungen symbolisieren. Aber wir hatten zum Beispiel einen Besucher in unserer Halle und hier draußen sind so zwei orange Dreiecke als Zierelemente am Eingang. Und der Besucher hat gesagt, dass wir das sofort entfernen müssen, weil das okkulte Symbole von Freimaurerei sind. Ich sage, es sind geometrische Körper, die zur Zierde dastehen. Versteht ihr? An dieser Stelle könnte es für die Personen richtig sein, dass sie vor ihrem Haus eben keine Dreiecke aufstellt. Und für uns hier ist es richtig, dass sie dort draußen stehen. Das ist ein Bereich dessen, wo mein Herz ist. Und ich freue mich, dass da zwei orange Ecken dran sind, weil das irgendwie halt nicht so nackt aussieht und noch da gute Bibelsprüche jetzt draufstehen. Und das sind alles Bereiche, wo der Heilige Geist verbietet, dass wir eine eigene Offenbarung, eine eigene Erkenntnis für den Nächsten zum Gesetz erheben. Und so gibt es eben verschiedene Abgrenzungsmerkmale. Bei unserem Leitertreffen habe ich das auch erwähnt. Es gab eine Zeit, als Tanzmusik mit Bläsern gespielt wurde, live auf dem Tanzsaal. Und dort fand halt auch viel Unzucht statt, auch schon zu früheren Zeiten. Also dass Unzucht stattfindet, ist nicht was ganz Neues in der modernen Zeit. Und es begann, dass Leute gesagt haben, wir wollen zur Ehre Gottes Musik machen mit Blechinstrumenten. Und da wurde extra, damit es sich unterscheidet von der Musik auf dem Tanzsaal, für die christliche Instrumentalmusik eine andere Tonart, eine andere Intonierung erfunden. Dass das nicht miteinander vermischt werden kann, dass man klar unterscheiden kann, das ist geistlich und das ist weltlich. So. Falsch wäre jetzt, wenn jemand auf seiner Trompete nicht noch diesen Notensatz spielt, zu sagen, das ist ja jetzt von der Welt. Versteht ihr? Für die Leute, die dort ausgebrochen sind aus einem System, für die war das wichtig, ein Unterscheidungsmerkmal zu setzen. Das kann man aber nicht als Gesetz für die anderen festlegen. Oder wir hatten Geschwister in der Gemeinde, denen es ganz schlecht ging, als wir auf einer Hochzeit zu Dixie getanzt haben. Weil das für sie der Inbegriff ihres weltlichen Vorlebens war. Und dafür habe ich Verständnis. Versteht ihr? Wir dürfen auch jemanden, der an dieser Stelle sensibel ist und sagt, okay, also da wirft's mich ab. Das ist ja für mich der Inbegriff von Welt gewesen. Ich sage, okay, dann habe ich Verständnis, wenn du da nicht mitmachst. Aber ich brauche mir von dir dann nicht verbieten lassen, dabei zu tanzen. Es kommt echt an dieser Stelle darauf an, was es für uns die Sache bedeutet. Ich habe das mal so formuliert, es gibt für verschiedene Leute verschiedene Abgrenzungsmerkmale gegenüber der Welt. Es gibt in Gottes Wort ganz klare Grenzen. Über die reden wir in diesem ganzen Bereich, worum es heute geht, nicht. Diese klaren Grenzen aus Gottes Wort, dass nichts für uns ein Götze sein darf, dass sexuelle Unmoral Gott abscheulich findet, dass okkulte Handlungen Gott ein Gräuel sind, über die Dinge reden wir nicht, das steht fest. Wir reden über die Dinge, wo das nicht klar definiert ist. Und an dieser Stelle ist der Nährboden für Gesetzlichkeit gegeben, weil wir einfach auf der Suche nach der eindeutigen Regel für alle Situationen sind. Und das ist eine Suche nach Sicherheit und ist eine Suche nach Sicherheit ohne Abhängigkeit von Gott. Und deswegen ist es fleischlich und deswegen gefällt das Gott nicht, wenn wir auf diese Weise suchen. Gott möchte und freut sich an unserer Abhängigkeit von ihm. Römer 12. Ich ermahne euch nun ab Vers 1, Römer 12 ab Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also das Ziel ist ja, dass wir in unserem Alltag prüfen können, was dem Willen Gottes entspricht. Das ist ja das, worauf wir hinaus wollen, weil wir ihm gefallen wollen. Und das geschieht, indem wir verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes, unseres Denkens, unseres Wollens. Und das ist etwas, was Gott durch sein Wort in uns schafft. Wir bekommen ein erneuertes Denken, ein erneuertes Wahrnehmen durch das Werk des Heiligen Geistes in uns und nicht durch Einhalten von vielen tausend kleinen Regeln. Und gleichzeitig ist dieser erneuerte Sinn und das veränderte Herz ist unabdingbar notwendig, damit wir richtig entscheiden können. Und das ist ein Prozess. Das ist nicht machbar, indem ich in einem Regelwerk nachschlage und die passende Antwort für jede Situation finde, sondern dass Gott etwas in mir wachsen lässt. Und das braucht eine beständige Bereitschaft, von ihm verändert zu werden. Und das braucht das beständige Beschäftigen mit Gottes Wort. In dem Psalm 119, Vers 160 steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und wenn wir Gottes Wort in der gesamten Breite aufnehmen in uns, schafft der Heilige Geist durch das Wort Gottes in uns eine Fähigkeit, nach dem Sinn Gottes zu urteilen. Und wir kommen nicht drum rum. Wir werden noch in viele Herausforderungen kommen, auch als Gemeinde und auch persönlich, wo wir den Sinn unseres Herrn Jesus Christus in unserem Herzen haben müssen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Jesus spricht davon, dass viele Verführungen und Verführer kommen, die Gemeinde abziehen wollen. Oder auch Johannes hat davon geschrieben, dass viele Antichristen schon aufgestanden sind und dass das ein Beweis dafür ist, dass wir in den letzten Tagen leben. Und das betrifft unsere heutige Zeit noch mehr als die Zeiten vor uns. Und es gibt so viele gut und fromm klingende Ideen. Und wir können die nicht unterscheiden, indem wir versuchen, das Regelwerk an der richtigen Stelle aufzuschlagen, sondern wir können das nur unterscheiden, wenn wir den Sinn unseres Herrn Jesus Christus im Herzen haben. Und den kriegen wir durch das ständige Suchen von ihm, ständig mit ihm reden, ständig sein Wort in uns aufnehmen. Dadurch wächst in uns die Unterscheidungsfähigkeit zwischen richtig und falsch. Und noch einen Vers, den ich nochmal vorlesen möchte, Matthäus 15. Möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Das ist noch eine andere Aussage zu diesem Thema. Ich möchte nochmal an den Vers erinnern, den ich vorhin hatte. Das war nicht Matthäus 15, sondern Matthäus 22, Vers 34 bis 40, wo die Pharisäer nach dem größten Gebot fragen. Und Jesus sagt, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Liebe ist das, wonach Jesus sich sehnt, wonach der Vater sich sehnt. Und diese Liebe macht uns angenehm vor unserem Gott. Ihn zu lieben, ihn zu suchen, sein Wort aufsaugen, die Nähe von ihm haben wollen, das macht uns angenehm vor Gott. Und der Unterschied besteht eben darin, suche ich Jesus von Herzen zu gefallen oder suche ich nach der Grenze, bis zu der ich maximal gehen kann, ohne dass ich echt sündige. Was ist Liebe? Ein Leben, was auf dem Einhalten von Regeln aufgebaut ist, sucht automatisch auch nach dem größtmöglichen Spielraum, den wir diese Regeln geben. Wie weit kann ich gehen, ohne dass es Sünde ist? Das ist der falsche Weg, das ist die falsche Herzensmotivation, weil die Frage echt im Raum steht, ist das wirklich Liebe, wenn ich danach suche, wie weit ich gehen kann, ohne zu sündigen? Liebe ist Beziehung und Liebe ist Kennen, Kennenlernen, immer mehr verstehen und kennen ist Liebe. Und das ist das, wozu uns Jesus auffordert. Ihr sollt den Gott, den Vater, lieben von ganzem Herzen. Ich möchte noch ein Beispiel von Jesus zu diesem Thema erleben, wie Jesus mit Dingen umgegangen ist, wo es sogar klare Regeln und Gesetze zu seiner Zeit gegeben hat. Lasst uns mal zu Lukas 6 gehen, Lukas Kapitel 6. Ich glaube, da wird uns das auch noch ein Stück deutlich, wie Jesus mit seinem Vater in Beziehung gelebt hat und wie das in Beziehung zu dem Einhalten von Regeln und Gesetzen steht. Lukas 6, Abvers 1. Und es geschah am Schabbat. Das ist schon eine Vorankündigung, dass was passiert ist. Und es geschah am Schabbat. Also am Schabbat ist es passiert. Dass er durch die Saaten ging, also durch die Felder, und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. Also das geht gut, wenn eine Kornähre reif ist, du pflückst die ab, zerwurschtelst das zwischen der Hände, pustest mal kurz in die Spelzen weg, kannst eine Ladung Vollkornmüsli essen, wenn du gute Zähne hast. Also es geschah am Schabbat, dass er durch die Saaten ging und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. Ich denke nicht, dass sie das gemacht haben, weil sie gut gefrühstückt haben, sondern weil sie gerade richtig Hunger hatten. Einige der Pharisäer aber sprachen zu ihnen, warum tut ihr, was am Schabbat nicht zu tun erlaubt ist? Warum? Wieso traut ihr euch, am Schabbat zu arbeiten, indem ihr euch Nahrung gewinnt? Am Schabbat habt ihr Korn geerntet. Ihr habt am Schabbat eine Ernte durchgeführt. Am Schabbat, den Gott als Ruhetag verordnet hat, habt ihr gearbeitet. Lässt sich auch wunderschön vergrößern dann, diese kleine Tatsache, dass sie dabei Hände voll Körner gegessen haben. Das wird dann sofort zur Arbeit. Die haben gearbeitet am Schabbat. Die haben Korn geerntet. Ja, was ist denn das anders außer Korn ernten, wenn man Körner von der Ähre pflückt und isst? Warum tut ihr, was am Schabbat nicht zu tun erlaubt ist? Was ich sehr schön finde, die Jünger wurden gefragt und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den Pharisäern. Habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die bei ihm waren, die doch außer den Priestern allein niemand essen darf? Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr des Schabbats. Wir können sehr gut sehen, Gott hat einen Ruhetag gegeben für unsere Ruhe und für die Gemeinschaft mit ihm. Und was hat ein menschliches Regel- und Gesetzeswerk daraus gemacht? Ein Tag der größten Knechtschaft, wo man an die meisten Regeln denken musste, dass man ja nichts verkehrt macht. Das von Gott Geschaffene wurde ins Gegenteil umgekehrt durch das Einhalten von Regeln und Gesetzen. Gott hat den Schabbat gegeben, damit wir ausruhen können, damit ein Tag Pause ist, damit das Leben einen Rhythmus hat. Und die 7-Tage-Woche ist eine göttliche Erfindung und dass in unserem Land Gott sei Dank danach gelebt wird, ist eine Folge davon, dass Gott das eines Tages so festgelegt hat. Und das ist sehr gut so. Was Gott aber gemacht hat, ist einen Tag der Gemeinschaft mit ihm, ein Tag des Wohlgehens, des Ausruhens, ein Tag der Freude, des Wohlergehens. Was hat eine menschliche Religiosität daraus gemacht? Ein Tag der größten Knechtschaft. Um den Schabbat war mit das größte Regelwerk herumgebaut, was die Pharisäer je erfunden hatten. Da gab es eine Wegbegrenzung, wie weit man gehen darf und was man tun darf, bis dahin, dass man einen Ungläubigen reingeholt hat, um das Licht anzuschalten, weil das ja auch eine Arbeit gewesen ist. Wie absurd und wie gotteslästerlich in Bezug auf das, was Gott eigentlich geschaffen hat. Gott hat den Tag geschaffen zum Wohlergehen für die Menschen Und menschliche Religiosität hat einen Tag des Jochs und der Knechtschaft draus gemacht. Also, worum tut ihr, was am Schabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren, hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die bei ihm waren, die doch außer den Priestern allein niemand essen darf. Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr des Schabbats. Es geschah aber auch an einem anderen Schabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Schabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fänden. Er aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stelle dich in die Mitte. Er aber stand auf und stellte sich hin. Jesus sprach nun zu ihnen, ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Schabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. Und nachdem er sie alle ringsherum angeblickt hatte, sprach er zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat es. Und seine Hand wurde wiederhergestellt. Sie aber priesen und lobten Gott von ganzem Herzen und verherrlichten ihn über die großen Wunder, die durch Jesus geschehen waren. Leider nicht. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Ist das logisch? Es ist wirklich nicht logisch. Aber so weit kommt es, wenn Gottes Wort verwendet wird als Regel, ohne Gott als Person zu kennen. Und wir wissen, dass Jesus das offenbarte Wort Gottes ist. Jesus kannte jedes Wort im Gesetz. Können wir uns sicher sein? Er ist das Mensch gewordene Wort Gottes. Auch die Gesetze Mose kannte Jesus. Jesus ist das personifizierte Wort Gottes. Deswegen können wir an Jesus sehen, wie Gottes Wort tatsächlich von Gott aus offenbart und gemeint ist. Und die Erinnerung von Jesus an David, da lässt die Pharisäer an dieser Stelle auflaufen und sagen, ihr habt das gar nicht gelesen. Ihr meint, ihr kennt Gottes Wort und habt das nicht gelesen, was auch in Gottes Wort steht. Und die Begebenheit war die, David war unterwegs und hatte richtig Hunger und kam in ein Dorf, Nob, und da war der Priester. Und da hatte die Wache über die Schaubrote eine Anweisung Gottes, dass auf seinem Tisch, auf dem Altar Brot liegt und das ständig ausgetauscht werden muss und wovon nur der geheiligte, diensthabende Priester essen durfte. Eine Anweisung von Gott selbst hat David außer Kraft gesetzt und Gott hat es gefallen. Jesus hat es extra ausdrücklich erwähnt, dass David das gemacht hat und David wurde davon nicht bestraft von Gott. David hat davon gegessen und hat den Männern, die bei ihm waren, zu essen gegeben. Wir wissen, dass im Wort Gottes steht, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. David kannte Gott von Herzen. Darum konnte Gott erkennen, dass David ein priesterliches Herz hat. Deswegen war es legitim für David, von dem Brot, was für Priester bestimmt ist, zu essen. Weil Gott das Herz angeschaut hat und nicht die Form. Der Form nach war David zu dieser Zeit kein Priester und hätte nicht essen dürfen von diesem Brot. Aber dem Herz nach hat Gott ihn als Priester gesehen. Gott hat sein Wort nicht außer Kraft gesetzt. Er hat nicht plötzlich gesagt, weil es David ist, dürfen wir jetzt auch andere von dem Brot essen, die keine Priester sind. Aber Gott hat das Herz von David gesehen und gesagt, ja, der hat das Herz eines Priesters. Deswegen ist es total okay, dass er von dem Brot isst. Der diensthabende Priester da hat noch gesagt, und haben die Männer hoffentlich jetzt auch nicht mit ihrer Frau geschlafen? Sagt David, die Zeit, die wir unterwegs waren, war das gar nicht möglich gewesen, brauchst du keine Sorgen zu machen. Und hat davon gegessen und das war okay und es hat Gott gefallen, weil Gott das Herz von David angesehen hat. Ich glaube nicht, dass es für jemanden, der dort geringschätzend mit dem Brot umgegangen wäre, so glimpflich ausgegangen wäre. Aber Gott hat mit diesen Dingen, mit seinem Wort, sein Herz offenbart. Und David hat das Herz Gottes verstanden. Darum war er als Priester von Gott anerkannt. Und nur so können wir auch anerkennen. Wenn David nach dem Regelwerk gelebt hätte, wäre nicht auf die Idee gekommen, nach Brot zu fragen, beziehungsweise wenn der Priester das gesagt hätte, oh bewahre, wie sollte ich mich am Herrn versündigen und sein Wort übertreten? David hat freimütig von dem Brot, was für Priester bestimmt ist, gegessen, weil er Gott kannte und weil er im Herzen ein Priester war. Und so ist es für uns wichtig, dass wir in allem, was wir tun, was wir entscheiden, das Herz unseres Herrn kennen und nach seinem Herzen handeln. Und Gott schafft es in uns, indem wir viel von seinem Wort aufnehmen. Jesus hat die Priester auf den Punkt erwischt, die Pharisäer auf den Punkt erwischt, hat gesagt, ihr habt das nicht gelesen, ne? Wo das von David steht. Drum wisst ihr das nicht, dass das erlaubt ist, dass meine Jünger Ähren abpflücken. Sie meinten, Gottes Wort zu kennen und kannten es doch nicht, weil sie ihn, der das Wort selber ist, nicht gekannt haben. Und weil sie Gott nicht als Person gesucht und gekannt haben, drum haben sie auch seinen Sohn Jesus nicht erkannt, sondern haben an allem, was er getan hat, Anstoß genommen. Sie haben Anstoß genommen, dass die im Schabbat was gegessen haben. Wofür ist der Schabbat? Damit es den Menschen wohlgeht. Warum brauchen wir Körner zum Essen, wenn man Knast hat? Damit der Magen gefüllt ist und den Menschen das wohlgeht. Das hat dem Sinn des Schabbat entsprochen, dass sie Körner gegessen haben. Und es hat dem Sinn des Schabbat entsprochen, dass Jesus geheilt hat. Wie absurd zu glauben, dass das Sünde ist, dass Jesus heilt. Er hat eine Arbeit gemacht am Schabbat. Er hat gearbeitet. Er hat jemanden geheilt. Und es ist für mich, man kann es gar nicht vorstellen, dass es so weitergeht, wo hier steht, und nachdem er sie alle ringsherum angeblickt hatte, sprach er zu ihm, strecke deine Hand aus, und er tat es. Und seine Hand wurde wiederhergestellt. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten oder antun sollten. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und der Heilige Geist möchte, dass wir als Gemeinde nicht auf diese Fährte kommen, dass wir versuchen, für viele Alltagssituationen Regeln aufzustellen oder dass wir unsere eigene Entscheidung in eine spezielle Sache zum Gesetz für den Nächsten erheben oder dass wir ungeschriebenen Gesetzen folgen. Gegen ein ungeschriebenes Gesetz hilft übrigens auch ganz sehr, man muss mal drüber sprechen, muss auch mal mit der Gemeindeleitung drüber sprechen, stimmt das, dass das so und so in der Gemeinde gehandhabt werden muss oder soll. Wenn euch was spanisch vorkommt, wenn jemand von euch denkt, ja, ich denke, das muss so sein, aber ich frag mal lieber nach. Wenn wir drüber sprechen, dann kann auch sowas schnell entlarvt werden. Gott möchte, dass wir ihn kennen und dass wir Entscheidungen treffen, die daraus geboren sind, dass wir wissen, wie er ist. Und wir sind echt darauf angewiesen, auch in der Zukunft, wir können nicht vor Verführung geschützt werden, wenn wir nicht Gottes Wort in seiner Gesamtheit kennen und wenn wir nicht seinen Charakter und sein Wesen kennen. Es gibt so, so viele Dinge, die so fromm und so heilig erscheinen und so Gott wohlgefällig scheinen und es doch nicht sind, sondern in Knechtschaft oder in Lauheit oder was auch immer führen von Jesus weg. Was ich aus dem Kolosserbrief vorgelesen hatte, Leute, die gebieten, dies und jenes nicht zu essen, dies und jenes nicht zu tun, die berühre nicht, betaste nicht, sagen. Das hat alles einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes. Also das geht auch richtig, die Leute leiden auch richtig unter dem, was sie sich selbst auferlegt haben. Kolosser 2 nochmal, Vers 20 bis 23. Und das wirkt sehr demütig. Dient aber nur zur Befriedigung des Fleisches und führt von Gott weg. Also, der Heilige Geist möchte, dass wir in diese Richtung nicht kommen. Es gibt noch mehr Situationen, in denen Jesus gewesen war. Eine möchte ich noch davon vorlesen. Aus Markus Kapitel 7. Markus 7, ab Vers 1. Es geht wieder um eine Auseinandersetzung mit Pharisäern, die der Inbegriff des Lebens nach Regeln und Gesetzen waren. Markus 7, und es versammeln sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, kurze Zwischenerklärung, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten, und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben, und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben, Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Also, den Zwischentext jetzt weggelassen, um den Satzzusammenhang hinzukriegen. Da steht, und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen Brot essen sahen, fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Er aber sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, trefflich, hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferungen haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt, und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständig, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Und Jesus wird jetzt noch sehr deutlich, unmissverständlich deutlich, denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und es geht heraus in den Abort, ins WC im besten Fall. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Und ich weiß, es gibt immer wieder Tendenzen, auch auf Speisen zu achten, auch darauf zu achten, das darf ich essen und das darf ich nicht essen. Eigentlich gefällt es ja Gott nicht, wenn ich dieses esse, und eigentlich gefällt es Gott ja mehr, wenn ich jenes esse. All solches Gedankengut führt weg von dem Festhalten an Jesus Christus selber. All solches Gedankengut ist aus dem Wunsch heraus geboren, ich möchte selber sicherstellen, dass Gott mir keinen Vorwurf machen kann. Und damit möchte ich letzten Endes schließen. Alles, was wir tun aus der Motivation heraus, ich mache das, damit mir Gott keinen Vorwurf machen kann, ist nicht aus Erkenntnis Gottes geboren, ist nicht aus Glauben geboren und ist laut dem Römerbrief Sünde. Und das Gegenteil dazu, was ich tun soll, ist, ich möchte meinen Herrn kennen. Ich möchte wissen, wie er denkt. Ich möchte wissen, wovon sein Herz erfreut wird, und ich möchte wissen, wovon sein Herz betrübt wird. Und ich möchte lernen, so zu denken, dass sein Herz erfreut wird. Ich möchte lernen, dass in mir das wohnt und dadurch auch aus mir rauskommt, das, was ihm gefällt, woran er Freude hat. Und ich möchte wirklich alles ablegen, wo ich mir selber Regeln auferlegt habe, um sicherzustellen, dass er mir nicht böse sein kann. Umkehren möchte ich dahin zu sagen, Herr, ich möchte dich kennen, ich möchte in der Freiheit leben, zu der du mich befreit hast. Und letztlich, wenn wir wirklich sicher sind, dass wir allein durch das Opfer von Jesus erlöst sind, wird jeder andere Versuch, durch das Einhalten von Regeln und Gesetzen gerecht vor ihm zu sein, blass, klein und lächerlich. Wenn wir wirklich erfasst haben, dass wir durch das Blut von Jesus, durch sein Lebensopfer, das er sich selbst hingegeben hat, erlöst sind und durch nichts anderes, dann haben wir eine Ehrfurcht vor ihm. Wir werden aus Liebe zu ihm nichts tun, was ihn betrübt. Und wir werden nichts versuchen, an Regeln und Gesetzen zu tun, um etwas zu dieser Erlösung beizutragen, um das Joch auf Jesu Schultern ein bisschen zu erleichtern. Jesus, so schwer musst du an mir doch nicht tragen. Ein kleines bisschen erleichtern kann ich dir schon die Last, weil ich auch verschiedene Dinge gut und richtig mache. Das können wir nicht. Das ist echt Einbildung. Und Jesus möchte, dass wir die Erlösung wirklich annehmen und sagen, Jesus, ich bin erlöst durch dein Blut. Das ist meine ganze Hoffnung. Das ist meine ganze Rettung. Und darüber hinaus bin ich frei, so zu leben, wie ich glaube, dass du das willst, von Herzen her, nach deinem Herzen, nach deinem Sinn, nach der Liebe zu dir. Vater, deswegen kommen wir zu dir und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass in deinem Wort steht, dass das, was im Galater steht, für die Freiheit hat euch Christus befreit. So lasst euch nun nicht wieder ein neues Joch der Knechtschaft auferlegen. Und Herr, wir kommen zu dir mit jeder Art von Knechtschaft, die wir auf uns gelegt haben und wollen verstehen, wie du denkst und dir von ganzem Herzen danken, dass du uns befreit hast davon, durch das Einhalten von Regeln und Gesetzen dir wohlgefällig sein zu wollen, sondern du hast uns dazu befreit, dir zu glauben, dass du uns erlöst hast durch dein Opfer. Du hast uns dazu befreit, dich zu lieben. Du hast uns dazu befreit, in Ehrfurcht vor dir und in Liebe zu dir zu leben. Und Herr, so reißen wir alles runter, was nicht aus Liebe zu dir, sondern aus Angst vor dir geboren ist in unserem Leben. Und bitten dich wirklich um Freiheit und um Befreiung dazu, zu handeln und zu entscheiden, was der Liebe zu dir entspricht. Und abzureißen und abzulegen, alles, was aus Angst vor dir geboren ist. Und komm bitte du, Heiliger Geist, und pflanz das in unser Herzen, dass wir umkehren können davon, wo wir aus Angst vor Gott gehandelt haben und nicht aus Liebe und Ehrfurcht. Und lass uns in diese Dimension erkennen, was es bedeutet, aus Liebe und aus der Kenntnis von Gottes Charakter zu handeln. Amen.